Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Ich beobachte das immer mehr, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass gerade bei Leuten aus dem sogenannten Top-Management, wenn die plötzlich nicht mehr auf der Position sind, wo sie mal waren, sagen relativ viele dasselbe. Es ist sehr, sehr leise plötzlich.
Und Dr. Burak Yildirim.
Vor kurzem hat das der CEO von Airbnb, Brian Chesky, in einem Interview gesagt. Wir leben in der einsamsten Zeit der menschlichen Geschichte, obwohl streng genommen man ja das Gefühl hat, dass man eigentlich ständig, ja im wahrsten Sinne des Wortes, online ist.
Ich drücke die ganze Zeit auf Record-Knopf, ne? Ziemlich hektisch, und das müsstest du eigentlich sagen, mach mal halblang und es wird alles gut.
Mach doch mal halblang.
Ich mach mal halblang. Die Aufnahme läuft ja auch schon, das ist ja das Gute. Das ist schön. Lieber Burak, schön dich zu sehen. Frisch siehst du aus wie immer. Das ist wirklich der bestaussehendste Arzt Deutschlands, mindestens.
Oh.
Das ist wirklich unfassbar. Ich weiß nicht, wie du es machst.
Also ich gebe mir Mühe natürlich.
Ja.
Ich sage ja immer, ich habe ja eine junge Frau, da muss ich mich auch anstrengen.
Ja.
Aber naja, es wird schon noch 2, 3 andere geben, die besser aussehen. Oder vielleicht nur 1, 2.
1, 2 vielleicht. Aber wie machst du das mit dem Bart? Also ihr müsstet das mal sehen. Es gibt niemanden, der einen so akkurat geschnittenen Bart immer hat.
Mein Bruder ist Friseur.
Ah, jetzt, ja, stimmt.
Ja.
Ja.
Friseur, DJ, Lebemann, also der ist alles.
Ja.
Und ab und zu lasse ich mir da natürlich den Bart dann trimmen. Versuche mir das natürlich auch ein bisschen abzuschauen, damit ich das auch zu Hause ein bisschen nachmachen kann.
Ja.
Weil das ist schon wichtig. Also Der ist ja ab und zu auch im Weg, je nachdem. Und deshalb muss man schon gucken, dass der Bart vernünftig positioniert ist.
Ist das Türkei-Style, wie er das macht? Oder ist das doch schon?
Ja, auch. Ja, nicht ganz. Ist schon, wie soll man sagen, ist westlich.
Ist westlich, doch. Ja.
Verwestlicht.
Verwestlicht,
aber
eingewestlicht.
Aber so ein bisschen à la Türke ist schon dabei.
Okay, also schon auch mit heißem Draht.
Wenn es notwendig ist, auf jeden Fall. Wenn er Zeit hat, vor allen Dingen. Ne?
Wer Zeit hat.
Ich komme ja dann, ich will jetzt nicht sagen ungelegen, aber ich komme dann so, wie es, wenn ich ehrlich sein muss, so, wie es bei mir dann meistens zeitlich passt. Aber die Kollegen im Salon Bonsai Hair Lounge in Köln, die sind schon sehr aufmerksam und lassen mich eigentlich jederzeit dann tatsächlich kommen. Und von daher, wenn Zeit ist, dann wird gezaubert.
Oh.
Und wenn es dann ein bisschen schneller gehen soll, aber das passt dann auch. Die können beides.
Ja. Mit dem heißen, ist ja kein Draht, das ist ja ein Faden. Ne?
Faden und dann Wolle so ein bisschen. Ja, ja, da gibt es einiges. Das ist schon cool.
Wieso nie? Muss
man natürlich auch Vertrauen haben, aber ein bisschen.
Ist Vertrauen.
Auf jeden Fall.
Aber wenn man seinem Bruder nicht vertrauen kann, wem dann?
Oder? So sieht's aus.
Ich könnte jetzt mal wieder sagen, mach mal halblang. Aber es ist auch nur der Titel unserer Folge und wir haben uns da einiges ausgedacht, beziehungsweise es ist ja so ein Standardspruch eigentlich. Vor allen Dingen dann, wenn es zu viel wird und viele von uns erleben das ja jeden Tag, dass es an der einen oder anderen Stelle doch zu viel wird. Weil einige da auch dazu neigen, ein bisschen zu viel zu machen und viele Bälle in der Luft zu halten. Und das ist ganz egal, in welchem Beruf, das ist ganz egal, ob Mann, Frau, es ist ganz egal, in welchem Alter. Das betrifft uns alle. Und wenn man sich so ein bisschen die Zahlen anguckt von Menschen, die eben nicht halt mal lang machen und die sich dann so in ein gemütliches Burnout manövrieren, das ist tatsächlich krass. Also ich habe mir neue Zahlen wieder angeguckt, sind dann wieder gestiegen. Und vielleicht ist es aber auch so, dass mehr darüber gesprochen wird, dass man insgesamt transparenter wird bei diesen Themen. Aber wir wollen euch so ein bisschen in dieser Folge mitgeben, was man denn so tun kann eigentlich, um halblang zu machen und warum es auch wichtig ist, halblang zu machen und warum es, wenn man es nicht tut, vielleicht dann auch Aua machen kann. Und das ist aber auch schon ein kleiner Spoiler in die nächste Folge rein. Wir haben das ja schon ein paar Mal auch angetextet, aber das Geistige, Seelische und das Körperliche hängt ja dann doch verrückterweise ein bisschen zusammen. Wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Ja, der war im wahrsten Sinne des Wortes so, dass ich mal nach langer, langer Zeit mal halblang
gemacht hast?
Gemacht habe, ja.
Verrückt. Genau.
Ja, wie du ja weißt, die Fußballsaison, also Vorbereitung, die Spielzeit beginnt ja erst im August, aber die Vorbereitungen laufen und das heißt für mich nach fast 3 Jahrzehnten in einem und demselben Verein, dass das für mich die erste Vorbereitung ist, an der ich nicht teilnehme.
Weil du nicht mehr bei Bayer Leverkusen arbeitest.
So ist es, genau. Und das ist jetzt, wie gesagt, nach knapp, 27 Jahren. Ich habe ja damals mit 18 als Trainer dort begonnen, als Jugendtrainer und selber natürlich dann aktiv, aus Trainerposition aktiv die Vorbereitungen durchgeführt und die Spieler gequält. Und eben in den letzten Jahren dann als Mannschaftsarzt und letzten 10 Jahre. Mhm. Ja, und zu dieser Saison hat es dann mal von meiner Seite aus geheißen, dass ich mal zurückschraube, zurücktrete, mir das dann erstmal aus der Ferne anschaue. Und deshalb war das natürlich ungewohnt, weil man als, ich sag jetzt mal, Fußballfan natürlich dann den ersten Testspielen so ein bisschen entgegenfiebert, aber dann natürlich dem Saisonauftakt mit DFB-Pokal und Bundesliga-Start. Aber für uns normalerweise beginnt ja die Vorbereitung dann schon in der Regel 6 Wochen früher mindestens. Mhm. Und deshalb war man natürlich immer noch mal so ein bisschen im Modus, so ja, und jetzt geht's los und Spieler trudeln ein, erste Neuverpflichtungen, einige noch Sonderurlaub wegen Nationalmannschaften etc. pp. Aber nee, diese Saison erstmal nicht. Und das ist natürlich etwas für mich, Entschuldigung, das war natürlich etwas, was nicht nur die Entscheidung, die man dann trifft, die Entscheidung ist nicht über Nacht getroffen worden, sondern letztendlich habe ich den Wunsch etwas länger schon geäußert und auch länger mit dem Verein darüber gesprochen, intensiv, mehrere Male auch gesprochen und habe dann am Ende, zum einen das Verständnis seitens des Vereins bekommen, und zum Zweiten auch wirklich sehr, sehr gute Gespräche gehabt, auch mit den Verantwortlichen, wo man immer versucht hat, nach Lösungen auch zu suchen, wie man dann doch nochmal die 28. Spielzeit gemeinsam im Verein angehen kann. Aber für mich war das ein Prozess, der eben länger schon gereift war und deshalb auch schlussendlich dazu geführt hat, dass ich trotz aller Bemühungen und auch Ideen und auch des Austauschs erstmal gesagt habe, ich würde an dem Entschluss gerne festhalten. Der Verein hat das schön formuliert und als Liebespause bezeichnet. Mhm. Ich denke, ich meine, jeder, der mich jetzt näher kennt und meinen Werdegang verfolgt hat, der weiß, dass Bayer Leverkusen für mich kein einfacher Fußballverein ist, sondern eben, ja, man ist im Grunde miteinander verwachsen und miteinander verbunden. Und das wird natürlich auch dann der Fall sein, wenn man eben nicht mehr alle 2 Tage im Schnitt vor Ort ist und jedes zweite Spiel im Schnitt betreut, sondern eben auch aus der räumlichen, körperlichen Distanz jetzt heraus. Und das war für mich das Thema der Woche, was ich natürlich dann erleben durfte.
Aber sag mal, wenn sowas zu Ende geht und wenn du sagst, es gibt eine Liebespause, dann bedeutet es ja im Grunde genommen auch, dass es gut auch sein kann, dass es eine Pause ist und dass man sagt, komm, man braucht da mal ein bisschen Luftveränderung und muss man über das ein oder andere nachdenken. Und auch beide Seiten, da gehören ja 2 Seiten dazu.
Ja.
Und bedeutet aber auch, dass das ja nicht endgültig sein muss. Das finde ich erstmal wichtig. Und auf der anderen Seite finde ich es wahnsinnig mutig und auch gut und auch stark. Und da braucht es, glaube ich, auch viel Mental Health dazu und auch gesundes mentales System, dann auch so einen Entschluss zu fassen. Weil ich glaube, dass das Jeder, der schon mal so lange in einem Beruf gearbeitet hat und wenn es dann eben kein Beruf ist, sondern wirklich eine Passion ist, sondern nur noch eine Berufung. Und wenn, ich glaube, du warst der Dienstälteste, oder? Bei Bayer Leverkusen dann inzwischen. Ich glaube, das ja, ist so lange gab.
Also wenn man die Zeit eben aus der Jugend mit dabei nimmt, genau. Glaube ich, jetzt muss ich kurz überlegen, wurde das vom letzten Staff, ich meine nur von Hans-Peter Lehnhoff getoppt. Der war noch das ein oder andere Jahr vor mir noch als Spieler da.
Genau.
Und ist ja dann nach der Spielerlaufbahn ins Teammanagement gewechselt, sodass man im Grunde sagen kann, mit Peter Lehnhoff haben wir noch mal einen, der etwas mehr Dinosaurier-Attitüde hat als ich. Und Aber es ist natürlich eine brutal lange Zeit, ne? Also mehr als die Hälfte meines Lebens. Und wie du es schon gesagt hast, grundsätzlich bedeutet das, dass es nichts Endgültiges, unabhängig davon, ob es den, ob es Bayer Leverkusen betrifft oder natürlich auch eine andere Aufgaben in diesem Bereich. Mhm. Dafür glaube ich, muss man oder darf ich vielleicht auch sagen, bin ich auch noch zu jung, um eine Entscheidung diesbezüglich zu treffen, weil letztendlich, wenn man jetzt sich da rein zahlenmäßig das vorstellt und sagt, da hört jemand nach 27 Jahren im Verein auf, dann könnte man 27 oder wahrscheinlich irgendwann mit 30, Mitte 30 dort angefangen, aha, der geht in Ruhestand. Aber mit 45 gehe ich natürlich noch nicht in Ruhestand und habe dementsprechend natürlich noch Drive und sicherlich auch den einen oder anderen Erfahrungsschatz, den ich auf der anderen Seite noch weitergeben kann. Auf der anderen Seite aber, und das ist das, was ich für mich unheimlich gelernt habe, wertzuschätzen, ist, dass ich mich natürlich um meinen Erfahrungsschatz noch erweitern kann und diesen auch ausbauen kann, weil ich in diesen vielen, vielen Jahren bei Bayer Leverkusen wunderbare Menschen kennengelernt habe, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Aus dem medizinischen Bereich natürlich Kollegen, aber auch aus dem sportlichen, organisatorischen und geschäftlichen Bereich, die mir eine Unterstützung zuteil werden haben lassen, die einfach ja außergewöhnlich war. Also ich habe mich in diesem Club immer wohlgefühlt und wertgeschätzt gefühlt und respektiert gefühlt und vor allen Dingen, ich hatte einfach eine großartige Unterstützung innerhalb des Clubs und bin dadurch meiner Meinung nach auch zum Teil der Mensch geworden, der ich bin. Und ich bin definitiv in den letzten 10 Jahren durch die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, mit den Spielern selbstverständlich auch und mit dem Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde, bin ich definitiv ein besserer Arzt geworden. Und demzufolge ist das für mich eine absolute Mega-Win-Situation. Und es ist natürlich auch schwierig, dann aus so einer Situation heraus diese Entscheidungen auch zu treffen. Aber man muss manchmal eben, ja, man muss irgendwas auch mal verändern, vielleicht eben tatsächlich entweder in den Bereich, in diesen Zirkus wieder zurückzukommen, weil irgendwo ist es dann doch auch Entertainment für die Fans und für die Anhängerschaft. Und aber dafür muss man manchmal einfach mal auf den Pauseknopf drücken. Das Leben geht ja in vielerlei Hinsicht ja weiter. Wir haben eine wunderbare Praxis, die mir in den letzten Jahren den Rücken unheimlich freigehalten hat, meine Kollegen, meine Partner. Unsere Mitarbeiter vor Ort und auch natürlich, dessen wird man sich auch erst bewusst, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, aber meine Familie, meine Frau, meine Kinder, die kennen mich nur in dieser Konstellation. Ich bin mit meiner Frau jetzt 21 Jahre zusammen und sie kennt mich nur in der Konstellation mit Bayer Leverkusen, mit Fußball. Ich meine, das hat Gott sei Dank gereicht, um mich trotzdem auszusuchen unter ich weiß nicht, wie viele Männer wir in Deutschland haben. Ich glaube, über, lass es 40 Millionen sein. Ich glaube, die
und
Damen
sie standen alle Schlange bei ihr, alle.
Ich denke, ja. Und deshalb bin ich froh, dass, dass ich es geworden bin. Aber es ist trotzdem eine völlig, völlig neue Situation für uns auch als Familie, weil eben dieser Rhythmus, den der Fußball ganz klar vorgibt. Also jeder, der in diesem Bereich mal gearbeitet hat, und so wie ich mit Haut und Haaren, der weiß, dass der Fußball den Rhythmus vorgibt. Zeitlich, vom gesamten Management, wann wird Urlaub gemacht, wann wird gearbeitet. Weil letztendlich, wenn man das macht, dann kann man es nur mit Haut und Haaren machen und eben mit der notwendigen Unterstützung. Und die war von der Familie immer da. Die war, wie gesagt, von meinen Partnern und Kollegen in der Praxis da. Und deshalb konnte ich einfach wirklich Vollgas geben. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Das hat mir sehr viel gebracht.
Ja, aber eins muss man da ganz klar sagen, dass jeder, der schon mal so eine Erfahrung gemacht hat, dann irgendwann auch an den Punkt gekommen ist, wo er dann feststellt, wofür es gut war, auch mal halblang zu machen. Weil es einfach nicht nur diese Zäsur, die augenscheinlich so auch an der Oberfläche ist, sondern auch das, was es mit einem macht. Das ist, glaube ich, genau dafür verantwortlich, dass wir wachsen und dass wir vielleicht sogar in deinem Fall noch ein bessere Ärzte werden oder vielleicht noch bessere Handwerker oder was auch immer, wo man, wenn man die Möglichkeit hat, von sich selber aus zu kündigen, das finde ich heute ist ein Riesenprivileg, wenn man die Möglichkeit hat, selber für sich zu entscheiden, so bis hierhin und dann ist es auch mal gut und vielleicht braucht es dann auch mal was Neues. Ich mag sowas und ich habe großen Respekt davor und ich kann mir gut vorstellen, dass da noch nicht alles gesprochen ist und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, bei einem Verein wie Bayer Leverkusen, ohne diesen Verein in der Tiefe überhaupt annähernd zu kennen, dass das abgehakt ist, das Thema, sondern ich glaube, dass es da den einen oder anderen gibt, die eine oder andere Person, ich habe da so vielleicht so ein, zwei gerade in meinem Kopf, die werden da immer noch drüber nachdenken, ob das so gut war, dass sie dich haben ziehen lassen. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und warten wir es mal ab. Meine Zäsur,
wie lief die Woche bei dir?
Ja, das kann ich dir sagen. Das war eine krasse Erfahrung, weil man, du weißt, ich versuche immer mal auch Sachen auszuprobieren und neben meinem Job und der ist tatsächlich ja einfach auch, der hat ein bisschen was mit der Öffentlichkeit zu tun, dann hat er was mit der Agentur zu tun und in der die Agentur wächst weiter und ist auf einem richtig, richtig guten Weg und das bedeutet auch, dass ich so ein bisschen in so einen Prozess komme, wo ich aufpassen muss, dass ich, weil es mich natürlich interessiert, nicht dann doch zu viel mache und muss in der Tat ab und zu mal halblang machen in der letzten Zeit und merke, wie gut mir das tut und auch wieder mal so ein bisschen noch wieder mehr auf mich zu achten. Habe jetzt einfach mal angefangen, so eine Keto-Ernährungsform auszuprobieren, mal zu gucken, was das mit mir macht. Kann ich vielleicht in der nächsten Folge dann berichten. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich einfach so aus Spaß, ich bin da so ein bisschen wie die Mutter zum Kind gekommen oder wir vielmehr hier als Familie, weil wir ein bisschen auf dem Land leben und Hühner haben. Und jetzt kommt's. Es war ja damals so, dass mir das gesagt wurde, also wir müssen jetzt ganz schnell bei uns Brenzlichterloh, wir müssen schnell unsere kleinen Hühner unterbringen, könnt ihr die mal kurz nehmen? Meine Frau natürlich mit großem Herz gesagt, ja klar können wir die nehmen, ist kein Problem. Wie lange muss es sein? Ja, 3 Wochen. Aus den 3 Wochen sind jetzt 2 Jahre geworden. Die Hühner sind immer noch da und sind noch mehr geworden. Und es ist ein Riesenspaß. Und jetzt merkt man das, warum man das macht oder ich merke es. Nämlich, wenn man kleine Kinder hat, ist das Allergrößte unter anderem. Wenn Kinder Interesse an sowas haben, dann da irgendwie solche Tiere da zu haben und wenn man den Platz hat. Ich war da immer mit zwiegespalten, weil es einfach auch Arbeit ist und weil ich eins nie werden werde, nämlich ein Landwirt. Das wird nie passieren. Da fehlen mir einfach viele, viele Dinge in der DNA. Wovor ich immer ein bisschen Angst hatte, waren, dass diese Hühner krank werden, beziehungsweise dass in dem Stall was passiert, was nicht so ganz geil ist, nämlich Milben. Wenn ein Stall mit Milben befallen ist, dann hast du richtig Spaß, das kann ich dir sagen. Und du merkst es sofort, weil diese kleinen Tierchen springen blitzartig auf einen drauf und es juckt einen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, das ist die Hölle. So, genau das ist passiert, weil wir einen Huhn bekommen haben von der Nachbarin und das war, glaube ich, infiziert. Wir haben also diese Teile da irgendwie mit in unseren sehr gut gepflegten Stall gebracht. Was dann passierte war, und also dieses Bild möchtest du gar nicht sehen, ist, dass ich wirklich mit einem Anzug bewaffnet dann diesen Stall erst sauber gemacht habe. Dann habe ich diesen Stall ausgebrannt mit so einem Flammenwerfer zum Desinfizieren. Und habe dann noch ein ökologisches Mittel gegen diese Milben noch in diesem Stall angebracht. Was jetzt noch fehlt, ist, dass die Hühner auch nochmal damit eingesprüht werden und dann sollte man das in den Griff haben. Bis zu diesem Zeitpunkt war es aber so, dass das war wie in einem Horrorfilm, dass du wirklich überall diese Dinger auch krabbeln sahst, so. Also Tausende.
Und das juckt mich ja jetzt schon wieder. Also
du,
hier
wirklich.
Schon.
Es ist wirklich, du denkst, du hast, du denkst, die krabbeln irgendwie, die krabbeln in dich rein, die sind irgendwie überall. Das ist wirklich unfassbar. Und so, und jetzt kommt's. Und dann stehst du da und es kribbelt dich und du bist da irgendwie am Schuften und es ist warm und die Sonne und du bist da mit dem Flammenwerfer und du denkst so, was mach ich hier? Ich will zurück in meine Agentur, wo es clean ist, wo es nette Menschen gibt, wo ich wichtig
keine
da,
Hühner.
Wo keine Hühner, genau, wo ich wichtig daherreden kann, warum stehe ich hier? Was will ich hier? Und dann denkst du so, nach getanem Werk, wenn die Schippe desinfiziert wieder in der Scheune steht, wenn die Hühner wieder glucksend irgendwie da auf dem Stall und du guckst so ein bisschen auf das Feld und du guckst auf die Natur und die Sonne geht langsam unter und du stundenlang mit so einer Kacke zugebracht hast, das ist ein tolles Gefühl, weil du einfach wirklich körperlich mal wieder erlebst, was so passieren kann. Und auch wenn es so vermeintlich abartig kleine Sachen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es sind eben diese Sachen, die so, das ist echt eine Challenge und eine Herausforderung. Hätte mir jemand vor 5 Jahren gesagt, du wirst so Anfang Juli mal schön mit dem Flammenwerfer in einem Hühnerstall stehen, dann hätte ich gesagt, bitte, tu mir einen Gefallen. Aber
lass dich untersuchen.
Lass dich wirklich untersuchen. Ich kenne einen guten Arzt. Der hat gerade aufgehört bei Bayer Leverkusen. Vielleicht hat er Zeit. Ja, also so war das. Und es war wirklich für meine mentale Gesundheit war es gut, weil ich auch diese Überwindung, das ist jetzt keine Big Challenge, aber es ist wirklich Überwindung für Menschen wie ich, der ich mag gerne auch irgendwie gepflegt sein. Ich mag gerne auch, weiß ich nicht, und dann stehst du in einem Willkommen in der Milbenhölle. Wahnsinn. Ja. Guck mal, aber jetzt sind wir hier und ich bin einmal chemisch gereinigt von innen und von außen.
Genau.
Kann nichts mehr passieren.
Aber
ich habe Halblange.
Das ist ja nichts im Vergleich zu, wenn mein Bruder mit Feuer spielt und die Bärte kürzt und stutzt das ja. Wenn du mit dem Flammenwerfer da im Hühnerstall, Motorrad.
Motorrad. Nicht nur mit Flammenwerfer, nicht mit Motorrad, sondern auch mit Flammenwerfer.
Wahnsinn.
Ja, aber es hat mir gut getan, mal halblang zu machen.
Schön.
Ich komme auf jeden Fall stärker raus und jeder, der mal einen Tipp braucht, was man mit Milben so machen kann im Hühnerstall, bitte meldet euch gerne, es ist kein Problem. Wir können auch im Doppelpack auftreten, also wir können auch in einem Fußballverein Hühner antreten.
Ja, auf jeden Fall. So. Aber ich denke, der ein oder andere Podcast zu diesem Thema, der wird dich schon engagieren für eine extra Folge.
Genau.
Heimische Tiere und ihre Besitzer?
Ja.
E.V.
Ja, das kleinste Haustier der Welt. .de. Ja.
Boah.
Mhm. Ja, wie kriegen wir jetzt den Bogen zu Mach mal halblang, wenn wir beide doch so lange Vollgas gegeben haben, einmal mit Fußball, einmal mit Flammenwerfer, um unsere innere Mitte wiederzufinden. Das ist eine spannende Kurve. Aber aus medizinischer Sicht, das würde mich vielleicht mal interessieren. Warum denkst du, ist es mal wichtig, halblang zu machen, rein aus medizinischer Sicht?
Ja, wenn man es über lange Zeit betrachtet, ich glaube, das kennen auch viele, die sagen wir mal auf der Überholspur leben, um mal diese Redewendung fast schon mit einzubauen. Auf lange Sicht ist es schon so, dass es einfach Körner kostet. Weil letztendlich hat man natürlich ständig diesen Antrieb und auch ständig diesen Trieb fast schon, hohe Geschwindigkeiten zu fahren und letztendlich sich dann manchmal sogar dafür zu entschuldigen, wenn man dann mal die ein oder andere freie Minute nicht beschäftigt ist. Und ich glaube, das kann dann auch jeder, der im medizinischen Bereich tätig ist, bestätigen, dass man letztendlich dann auch mit Menschen zu tun hat, die ja körperlich und auch geistig einfach erschöpft sind. Das äußert sich dann häufig sicherlich in bestimmten Beschwerdebildern, womit wir es dann wiederum in der Praxis zu tun haben. Und deshalb denke ich, kennen viele auch so kleine Warnzeichen, möchte ich fast sagen, aus dem Alltag, dass man beispielsweise trotz scheinbar eines guten Schlafs, also dass man durchgeschlafen hat, vielleicht auch mal länger geschlafen hat als 4 Stunden, dass man sich trotzdem nicht erholt fühlt und nicht, also quasi nicht diesen Antrieb hat, den man sich dann auch wünscht, nach dem Motto, ich habe doch alle Akkus aufgeladen, ich müsste doch jetzt eigentlich schon wieder können. Und spätestens da glaube ich, das sind so die ersten Warnsignale, es muss nicht immer in organischen Veränderungen sein, ne, mit Veränderungen von Pulsfrequenzen und Herzfrequenzen, Atemfrequenzen und so weiter, dass man ein bisschen kurzatmig wird etc. Und man muss auch nicht warten, bis der Körper auch dann kommunikativ wird und anfängt, Schmerzareale zu produzieren, um letztendlich seinen Halter daran zu erinnern, eben mal vielleicht das ein oder andere mal zurückzustecken und eben mal den einen oder anderen Schritt zu reduzieren. Und deshalb sollte man da auch sicherlich immer mal wieder so selbstreflektorisch versuchen, in sich hineinzuhorchen und eben mal so ein bisschen zu überlegen, habe ich diese Thematik, spüre ich das ein oder andere Mal, weil es natürlich am Ende auch wirklich keine Schande ist, mal eine ruhige Minute für sich selber zu investieren.
Ja, also erstaunlicherweise, ich hatte das eint mich, also vieles, aber was mich auch mit meiner Frau eint, ist durch den extremen Schlafmangel, den wir jetzt irgendwie seit einigen Monaten haben, ist es so, dass die Füße wehtun. Wenn ich aus dem Bett aufsteige, ist es so, die Füße tun so weh, dass ich kaum auftreten kann. Ist unfassbar. Wahrscheinlich ist das ein Phänomen, das irgendwie viele kennen. Du wirst es wahrscheinlich bestimmt auch einordnen können. Aber das habe ich noch nie gehabt. Also wirklich, dass ich deute es jetzt einfach aus Erschöpfung und Schlafmangel und dass der Körper dann irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes sagt, das läuft, du läufst so nicht mehr weiter, Kollege.
Ne, bleib liegen. Ja, die bleib Füße liegen. Wollen eigentlich sagen, bleib liegen.
Bleib liegen. Kann gut sein, ja.
Ja.
Und ich bin tatsächlich wirklich auch total erstaunt, dass es so vielseitig ist. Also man könnte ja sagen, wenn wir in dieser Folge sagen, mach mal halblang, dann dann geht es vor allen Dingen in die Richtung von denen, die wahnsinnig viel Stress haben. Und erstaunlich ist ja, man hat natürlich über allem bei Stress, dann hast du so dieses Damoklesschwert, Burnout-Syndrom, Du hast aber tatsächlich wirklich einfach auch so diese Alarmanlage wie ständige Müdigkeit und Schlafstörungen. Und dann gibt es Leute, die einfach sehr gereizt sind, Ängste. Es gibt Leute, die auch so eine Art sozialen Rückzug tatsächlich einfach auch erfahren für sich. Die merken das noch nicht mal so sehr. Und das ist zum Beispiel auch was, gerade dieser soziale Rückzug, das ist was ich so nicht kenne, also selbst in den größten Stressphasen, wo ich besser mal halblang gemacht hätte, hatte ich eben diesen sozialen Rückzug nicht. Ich habe regelmäßig schon noch mal Leute gesehen. War, glaube ich, auch irgendwie immer in so einem sozialen Umfeld, das dann auch mal gesagt hat, hey, Kollege, wäre vielleicht mal ganz gut, mal langsam zu machen. Aber ich weiß auch, dass diese Grenzen einfach schwimmend sind. Und ich weiß auch, dass Menschen sich ja nicht nur in Burnout vergaloppieren, sondern ich weiß auch, dass sie wahnsinnig einsam sind, wenn sie nicht mal halblang machen. Und diese Einsamkeit ist etwas, was ich ganz, ganz schrecklich finde. Und ich beobachte das immer mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. dass gerade bei Leuten aus dem sogenannten Top-Management, wenn die plötzlich nicht mehr auf der Position sind, wo sie mal waren, sagen relativ viele dasselbe. Es ist sehr, sehr leise plötzlich. Nicht nur, dass dann ehemalige Geschäftskollegen sich nicht mehr melden oder deine Mitarbeiterinnen, sondern es ist auch so, dass Menschen, die man mal gekannt hat oder die mal gar auch irgendwie lieb gehabt hat, dass die nicht da sind. Und das ist was ich, glaube ich, noch fast viel, viel, viel schlimmer finde als ein Burnout. Den kannst du irgendwie tatsächlich noch behandeln. Den kannst du, glaube ich, auch noch psychotherapeutisch noch irgendwie in den Griff kriegen. Wohingegen, wenn Menschen einfach nicht mehr da sind, dann finde ich es besonders schwierig, weil in der Regel, selbst wenn du ein Signal gibst nach Jahren, dann, ach, ich bin wieder da, dann ist halt die Frage, ob Menschen darauf reagieren oder nicht. Und das ist etwas, was auch ein Phänomen unserer Zeit ist, dass bei der Schere, die wir haben, die so klafft, gerade bei Menschen, die so wahnsinnig umtriebig sind, dass die in Wahrheit sehr einsam sind.
Vor kurzem hat das der CEO von Airbnb, Brian Chesky, in einem Interview gesagt, also Airbnb, ich glaube, das dürfte vielen geläufig sein, die Ferienbuden vermieten. Und er hat gesagt, wir leben in der einsamsten Zeit der menschlichen Geschichte, obwohl streng genommen man ja das Gefühl hat, dass man eigentlich ständig, ja im wahrsten Sinne des Wortes, online ist.
Ja.
Aber was sicherlich irgendwo fehlt, selbst wenn man noch in einem Großraumbüro arbeitet oder in einer Bäckerei oder in einer, in einem Arbeitsumfeld, wo man auch Kontakt hat zu Menschen, dass man trotzdem irgendwo abarbeitet, Stress empfindet in einer gefühlt gestressten Welt und letztendlich irgendwo niemand wie so ein Blitzableiter fungiert. Dann ist man ständig online. Wir haben, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge das Thema mal angerissen mit Online-Zeiten der 16- bis 18-Jährigen, die bei 65 Stunden pro Woche liegen. Und das heißt, es findet sehr, sehr viel virtuell statt, digital statt, eben auch irgendwo nicht physisch. Ist es auch schön, wenn man sich irgendwo sehen kann. Also, gerade wenn ich mit der Familie beispielsweise in der Türkei telefonieren kann. Früher war das ein Riesenakt. Das hat Hölle viel Geld gekostet. Heute ist es so, du drückst auf FaceTime-Video. Wenn du die Fratzen nicht sehen willst, drückst du auf FaceTime-Audio und dann kannst du online mit denen telefonieren. Das ist großartig. Aber dadurch gehen einfach auch viele physische und soziale Kontakte einfach flöten. Und da muss ich auch selbstkritisch sein, immer wieder empfinde, und ich glaube, dass es da auch einigen so geht, man hat Zeitdruck. Also man hat das Gefühl, man hat Zeitdruck. Man muss noch das und das erledigen und das erledigen. Und das hat mich ja dazu verführt, wenn ich das mal so formulieren darf, eben diese ominösen 48 halben Stunden für mich zu entwickeln, um letztendlich gefühlt mehr Zeitfenster zu haben als lediglich die berühmten 24 Stunden pro Tag, was natürlich Bullshit ist, klar, rein rechnerisch. Aber es ist ja im Grunde wie eine Art zeitliche Parallelwelt, die ich mir dadurch schaffe, indem ich mich genau in den gleichen Welten bewege wie andere auch. Aber ich habe für mich einfach, ich sage, ach, guck mal, die halbe Stunde von den 48, die kannst du dafür noch schnell aufbringen. Oder eben mal sagen, so die halbe Stunde gehört dir. Das ist scheißegal, was ist. Flugmodus, richtig Hammer ist übrigens, Flugmodus am helllichten Tag. Also nicht im Flugzeug, wo sowieso ja angeblich dann Flugmodus Pflicht ist, sondern am helllichten Tag, mittendrin, ideal werktags, 30 Minuten offline, Flugmodus an. Weil du weißt, es kommt kein Anruf, es kommt keine Nachricht, es bimmelt nicht und so weiter. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass wir uns ja selber dem Ganzen ja fast sogar noch zusätzlich so dem Fraß vorwerfen, wenn wir dann tatsächlich die Smartwatches auch noch mit uns herumtragen, die uns ja dann, selbst wenn das Telefon oder das Handy nicht in der Nähe ist, natürlich trotzdem aus dem Leben reißen, weil dann irgendeine E-Mail reingekommen ist oder irgendeine Twitter-Meldung oder irgendeine WhatsApp. Und das ist auch etwas, wo ich, wenn jemand so das Gefühl hat, er müsste mal wieder unter Menschen oder er müsste dann mal wirklich diesen Traffic am Handgelenk oder auf dem Handy mal versuchen zu unterbinden, kann ich nur empfehlen, WhatsApp einfach mal zu deinstallieren. Weil das unheimlich viele unnötige Informationen aus dem Leben fernhält. Ich erlebe das, ich habe das vor 6 Jahren, glaube ich, getan. Ich müsste 6 Jahre gewesen sein, 2017. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich für gewisse Gruppen ich war unerreichbar. Obwohl das natürlich Quatsch ist, ne? Weil natürlich bin ich erreichbar. Du kannst mir immer noch eine SMS schreiben, du kannst mir eine E-Mail schreiben, du kannst mich anrufen. Aber WhatsApp hat sich zu einem Medium entwickelt, was natürlich fast schon auch mindestens wie ein Vollzeitjob genutzt wird, wenn man sich da auch die Bildschirmzeiten anschaut. Und was für viele das einzige Medium der Kommunikation ist.
Ja.
Und wenn das wegfällt und auf einmal die Gegenseite nicht erreichbar, ich will nicht wissen, wie viele mich beschimpft haben, weil ich nicht auf Nachrichten geantwortet habe, die ich ja nicht bekommen habe. Aber ich habe das dann oft erlebt, dass ich dann mit Leuten dann gesprochen habe oder sie gesehen habe oder die mir dann doch über einen anderen Kanal geschrieben haben, dass sie gesagt haben, ja, ich habe dir doch über WhatsApp geschrieben. Ja, und dann sage ich, ja, aber ich habe dir doch nicht geantwortet, weil ich es nicht gesehen habe. Ich habe kein WhatsApp mehr. Aber dann kommen die Herrschaften nicht auf die Idee zu sagen, ja, dann muss ich ihn anders kontaktieren. Und dann sage ich immer, dann kann die Information nicht wichtig gewesen sein. Weil alles, was wichtig ist, wird mich erreichen. Und alles, was unwichtig ist, werde ich nicht erfahren. Und dementsprechend ist das halt etwas, wo man sich selber, wie gesagt, man muss ein bisschen selbst reflektieren. Es ist, das kann ich, glaube ich, jeder nachvollziehen können, der mal WhatsApp genutzt hat und vielleicht tatsächlich auch mal deinstalliert hat. Es ist eine echt irre Überwindung, den App-Entfernen-Button zu drücken. Weil du gibst Timelines auf, du gibst Alben auf, Geschichten und so weiter. Aber es ist halt mal eine Möglichkeit, nochmal anders am Leben teilzunehmen. Also es hört sich sehr philosophisch fast schon hochtrabend vielleicht an, aber ich weiß, wie viele mit WhatsApp kommunizieren und dass das wirklich ein ganz elementarer Bestandteil ist, aber es hindert uns eigentlich daran, in die soziale, physische Interaktion zu treten.
Ja, also ich finde das gar nicht so abwegig, weil wenn wir das ernst nehmen mit mach mal halblang, dann musst du dir was einfallen lassen. Also ob das WhatsApp ist, ob das Threema ist, ob das, egal welcher Messenger das am Ende des Tages ist, sie sind alle verführerisch. Es ist aber auch im Grunde genommen unsere gesamte Online, wir haben das ja schon ein paar Mal auch hier in diesem Podcast besprochen, die gesamte Online-Nutzung, die wir nun tagtäglich einfach auch vollziehen. Was ich aber in diesem Kontext viel erschreckender finde, wenn wir mal zu Zahlen kommen und wir kommen ja immer wieder auch mit Zahlen daher, ist im Umkehrschluss geben Menschen in Deutschland für Gesundheit und Wellness ein unfassbares Geld aus, nämlich um überhaupt halblang machen zu können. Denn es ist nicht so, dass wir als Menschen, also da ist Evolution mal wieder sehr, sehr langsam, auf die Idee kommen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, um halblang zu machen, einfach mal verrückt ans Meer zu fahren ein paar Tage und mal da drauf zu gucken, auf dieses Wasser, so heißt das, was da so vor einem ist meistens. Sondern
es vielleicht muss sogar dann, reinzuspringen, ne? Vielleicht
oh, das wäre verrückt. Das wäre natürlich total verrückt, auch mal ins kalte Wasser zu springen. Und das wirklich Faszinierende ist, schätzt mal, was die Menschen in Deutschland, also ein Umsatz jetzt, sagen wir, was wird für ein Umsatz im Bereich Gesundheit und Wellness in Deutschland gemacht?
Gesundheit und Wellness? Also zählt auch dieser hier so dieser sekundäre Gesundheitsmarkt dazu mit?
Ja, ja, Wellnessstudios, Besuchen der Sauna, Fitnessstudios. Ja, der
dreistelliger Millionenbetrag.
Es sind 105,3 Milliarden Euro.
Ja, yes. Ich habe Millionen, das siehst du mal. Weil ich kenne, deshalb habe ich gefragt, dieser ominöse sekundäre Gesundheitsmarkt.
Ja.
Also alles, was nicht verschreibungspflichtig ist.
Ja.
Das ist ja schon im zweistelligen Milliardenbereich.
Ja.
Jetzt habe ich gedacht, es geht nur so um Aufgüsse und kneippsche Bäder. Mhm. Aber letztendlich zählt wahrscheinlich auch dann der sekundäre Gesundheitsmarkt und die Kneippchenbäder und die Aufgüsse dazu und die Massagen. Mhm. Ja, und das ist übrigens auch etwas, was ich immer sage, wenn wir haben so tolle Diskussionen in der Ärzteschaft, wenn es um diese sogenannten Selbstleistungen geht, IG-Leistungen, egal wie man sie nennen mag. Ich mag den Begriff allerdings nicht, habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt.
Ja.
Und das ist halt wiederum eine schöne Zahl, die belegt, dass man das Geld, was nicht in den primären Gesundheitsmarkt investiert wird, dass man das nicht spart. Also die Menschen sparen das Geld für die Gesundheit nicht. Sie investieren in die Gesundheit. Die Menschen sind bereit, in Gesundheit zu investieren. Die Frage ist nur, kann man das lenken, kann man letztendlich überlegen, was ist das, was primär wichtig ist, dass man mal eine gescheite Blutuntersuchung macht, dass man sich vernünftig mal aufklären lässt, weil es einfach Möglichkeiten im Selbstzahlerbereich gibt, die wirklich sehr, sehr gut sind, auch wissenschaftlich erwiesen sind. Wir es aber häufig von Seiten der Ärzteschaft eben nicht schaffen, unsere Kunden davon zu überzeugen, in den primären Gesundheitsmarkt zu investieren. Und dann gehen die Leute aber hin und sagen, ich muss aber was für meine Gesundheit tun und investieren in den sekundären Gesundheitsmarkt, weil sie wissen, sie müssen was tun. Und es reicht dann nicht nur mit irgendwelchen Bonusheften einmal im Jahr zum Zahnarzt und so weiter und so fort.
Das ist ja noch grotesker. Also guck mal, wenn wir jetzt diese 105 Milliarden nehmen, dann werden die dann investiert, wenn die Menschen merken, oh, da stimmt irgendwie was nicht. Ich brauche jetzt irgendwie einen Katalysator.
Ja.
Und dann wird reingebuttert. Und hier sind wir ja sehr schnell beim Thema Prävention. Es ist ein Armutszeugnis, das musst du dir einfach mal angucken, was Menschen nicht in Prävention investieren. Und weißt du, woran es liegt? Es liegt ganz oft daran, dass, da habe ich mich schon oft in Rage geredet, dass wenn du kannst natürlich was für die Prävention tun, aber erstmal legst du das Geld vor und dann kriegst du es eventuell von deiner Krankenkasse wieder.
Ja.
Das ist scheißegal, ob das privat ist oder ob das gesetzlich ist. Das ist total egal. Und das heißt, dann wird erstmal geprüft, ob das erstattungsfähig ist oder nicht. Also du musst immer vorlegen. Du legst vor, wenn es um Prävention geht. Dann kann man sich natürlich fragen, okay, warum habe ich denn diese Krankenkasse überhaupt? Aber sie heißt ja auch Krankenkasse, nicht Gesundheitskasse. Und die Frage ist tatsächlich einfach auch, feststeht, lass uns mal so anfangen, wir kommen alle nicht lebend hier raus. Aber die Frage ist ja, wie kommen wir denn einigermaßen angenehm hier raus?
Ja.
Und wie nutzen wir denn die Zeit? Und da sind wir dann auch wieder beim Thema, mach mal halblang. Und ich kann auch nur sagen, mach mal halblang, wenn es darum geht, zu spät, viel, viel, viel zu spät, dann etwas für sich zu tun, wenn man nämlich merkt, oh, da ist aber einiges im Argen. Und dann sind auch 105 Milliarden kein Problem plötzlich. Sonst aber wird sofort gejammert. Sofort, egal. Also sobald was erhöht wird, sobald Kosten erhöht werden, dann ist das Geschrei groß. Aber es ist gar kein Problem, für 60 Euro in die Sauna zu gehen für eine Stunde.
Ja.
Und das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Und ich habe auch ehrlicherweise auch wenig Verständnis dafür, dass es immer dann passieren muss und dann investiert wird, wenn es nicht zu spät ist. Aber wenn man schon merkt, da ist was im Argen, würde man vorher mal halblang machen und mal irgendwie irgendwas für sich einbauen. Einmal pro Woche, zweimal pro Woche, dreimal pro Woche, was auch immer, um auch wirklich sich selbst mal so ein bisschen runterzukriegen wieder, sich selbst was Gutes zu tun Und wenn es eben sein muss, dass man das in den Kalender reinschreibt, dann ist es halt so. Das muss jeder für sich ja selber organisieren. Aber ich finde es so schade, dass ich gönn's jedem, also jedem in diesem Markt, in diesem Wellness- und Gesundheitsmarkt, der damit Geld verdient, weil die Leute sind ja blöd genug und geben es aus, könnten es ja auch anders haben. Also ich gönn's wirklich jedem. Aber die Frage ist, warum sind wir eigentlich so? Warum sind Menschen so, dass sie erstmal an einen bestimmten Punkt kommen müssen, um dann etwas zu tun und im Zweifel 105 Milliarden ausgeben?
Ja, ich denke, das Erste ist, dass, wenn ich nochmal da anknüpfen kann, in welche Märkte wird überhaupt investiert, primärer, sekundärer Wellnessmarkt oder was auch immer, dann fehlen natürlich auch oft Informationen. Das heißt, man klaubt sich Infos selber zusammen und denkt sich, okay, ich habe das jetzt gelesen, das hört sich gut an, mache ich. Auch da bleibe ich nochmal in meinem Milieu. Ich bleibe selbstkritisch und wir müssen diese Informationen liefern, um letztendlich vielen Menschen auch den Weg und den Zutritt zu sehr guter Medizin zu ermöglichen, aber durch Gespräche, durch Überzeugungen und nicht durch eine Medizin, die letztendlich fast darauf ausgerichtet ist, wie kriege ich so schnell wie möglich das Zimmer wieder leer oder anders formuliert, wie kriege ich so schnell wie möglich meine Sprechstunde durchgebrettert oder meinen OP-Plan abgearbeitet. Aber das ist wiederum unser Thema aus ärztlicher Sicht. Aber wir müssen letztendlich diese verschiedenen Dimensionen, dass eben Menschen überhaupt auf die Idee kommen sollten, auch mal halblang zu machen. Nämlich, dass man eben mal lernt, gedanklich abzuschalten, sich zu entspannen. Interessanterweise in diesem ganzen Flow, in dem man sich befindet, selbst zu bestimmen, was mache ich als nächstes? Wie gestalte ich meine Freizeit und nicht, wie wird meine Freizeit von wem oder auch von was gestaltet und auch mal neue Dinge in den Alltag mit einzubauen. Ne? Das ist ja eigentlich fast die Endstufe, weil wir laufen dann Montag bis Sonntag eigentlich fast in einem Stereotypen-Modus durch die Gegend, arbeiten eigentlich Woche für Woche ab, um uns dann dabei zu erwischen, jetzt ist Urlaub. Urlaub ist übrigens auch ein total wichtiges Thema. Also viele arbeiten sich dann auch kaputt für den Jahresurlaub. Aber manchmal ist es vielleicht sinnvoller, nicht den Jahresurlaub mit 3 Wochen zu machen, sondern vorher schon die ein oder andere Woche einzubauen oder vielleicht 3-4 Tage einzubauen. Weil Urlaub ist unheimlich wichtig, hat eine unheimliche Power, will erarbeitet werden, will verdient werden. Aber ich denke, das ist auch ein Belohnungssystem, was man jederzeit abrufen kann und sagen kann, hör mal zu, ich nehme mir einen Tag Urlaub, und mach den Dienstag frei. Nicht den Freitag, nicht den Montag, ich mach Dienstag frei. Einfach, weil ich es kann. Ja. Und das sind alles so Dinge, wo ich halt denke, dass man sich da gegenseitig einfach abstimmen muss. Und das kann man häufig auch, indem man in Kontakt tritt mit anderen Menschen, sich zusammensetzt, Handy beiseite, Gespräche führt. Weil das gedankliche Abschalten fällt uns natürlich deshalb enorm schwer, weil wir meiner Meinung nach von einer sehr, sehr großen Seuche alle befallen sind, nämlich das sogenannte Grübeln, das vor sich hin skizzieren, dass ja alles irgendwie so schwierig ist. Wir kriegen immer neue Themen jetzt, ne? Thema Heizung, wie soll geheizt werden? Thema Elterngeld. Riesenthema im Moment, als hätten wir keine anderen Sorgen. Wobei ich natürlich schon sage, also die Message dahinter, die ist schon komisch. Ne? Weil es hört sich so an wie die Schlagzeilen aktuell. Ja, das betrifft 60.000 Familien in Deutschland. Das ist eine Riesenzahl, 60.000. Dann gibt es aber auch wiederum die sagen, ja, aber das sind nur 4% aller Familien, die da betroffen sind. Die können das wegstecken. Und wer dann komplett vergessen wird bei dieser 300.000 und 150.000 Euro Grenzregelung, sind die Selbstständigen, die Eltern werden wollen. Weil da gibt es gar keine Regelung. Also das heißt, es ist ein völliger Irrsinn. Und deshalb sind wir die ganze Zeit am Grübeln. Und ich finde, also das ist, wie gesagt, eine der größten Seuchen. Und wir müssen eigentlich versuchen, auch da uns wirklich so zu disziplinieren und ich sage jetzt mal so ein bisschen zu entkatastrophisieren, dass wir, wenn wir grübeln wollen, dass wir uns dafür auch Zeitfenster geben. Dass wir sagen, pass auf, so jetzt setze ich mich da in die Ecke, jetzt grübel ich, aber danach hört der Scheiß auf und ich widme mich wieder anderen Themen. Weil es gibt einen schönen Spruch, den ich auch für mich immer im Kopf habe. Es gibt so diesen Klassiker, es kommt alles anders, als man denkt. Oder so ähnlich. Und ich sage aber, nee, es wird alles anders, wenn man denkt. Und wir müssen besser denken. Wir müssen miteinander denken vor allen Dingen. Aber dafür müssen wir, wie gesagt, in den physischen Infight.
Ja, richtig. Und ich glaube, das, was ich da mit reinschmeißen kann, passt perfekt genau dahin. Ich habe mich immer mal wieder, aber auch vor kurzem noch mit einem amerikanischen Soziologen unterhalten. Donald Adell heißt er. Jetzt kann man sagen, Amerikaner haben ja oftmals auch nochmal eine andere Sichtweite, können Dinge auch besser verpacken, so dass sie etwas populistischer klingen, gut klingen und letztendlich auch big klingen. Aber manchmal finde ich auch, dass er, gerade jemand wie er, das ganz gut macht insofern, als dass er nochmal besinnt. Und er sagt zum Beispiel, seine Philosophie ist, Wellness mehr als Lebensstil zu definieren. Also nicht als etwas, was man dann irgendwann für sich macht, sondern wirklich als Lebensstil, und er baut quasi diesen Lebensstil auf 4 Säulen auf. Muss gucken, ob ich das zusammenkriege. Also einmal Entspannung, Ernährung, Bewegung und soziales und emotionales Wohlbefinden. So, das sind so diese 4 Säulen. Und nach seinem Verständnis ist eben das überhaupt nicht, wie für viele, die mal halblang machen wollen, an ein Institut oder an ein Hotel gebunden, sondern es ist eine Haltung, die darauf nämlich abzielt, die Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Und das ist was Elementares. Wir sind ja irgendwie immer auch so gepolt, dass es immer die Verantwortung wird immer der Regierung gegeben. Die müssen das regeln. Und Scheiß, wir müssen das regeln. Wir sind die wählen am Ende des Tages. Und wir sind diejenigen, wir sind der Souverän. Und an uns liegt es ja, ob wir halblang machen können oder ob wir nicht halblang machen können und wie wir es machen. Und deshalb fand ich diese Verpackung, dieses Schleifchen Wellness als Lebensstil und als Haltung, fand ich eigentlich sehr interessant, vor allen Dingen diese 4 Säulen nochmal auch zu haben. Und die wichtigste Säule, die ich, hatte es vorhin schon mal auch angespoilert, ist eben Bewegung und soziales und emotionales Wohlbefinden. So, und da bist du sofort auch wieder eben in diesem Prozess. Halblang machen heißt auch, ja, du musst die Disziplin haben, es ist schon fast absurd, das so zu sagen, deine Freunde zu sehen, deine Familie zu sehen, Menschen, die dir gut tun, zu sehen. Es muss ja noch nicht mal irgendwie jetzt ein Familienmitglied sein, es kann ja auch wirklich jemand sein, wo du sagst, es kann die Bäckereifrau sein, die immer mal einen Spaß macht, die dir mal irgendwie keine Ahnung, ein Quarkbällchen umsonst gibt und die dir auch mal irgendwas über ihr Leben erzählt. Was auch immer, wer auch immer es ist. Und gerade diese soziale Komponente finde ich elementar, weil der ganze andere Trass ist für mich jetzt irgendwie auch recht überschaubar und recht normal, und finde ich auch, also so ein 4-Säulen-Modell, das klingt natürlich immer sexy. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich, dass wir uns um uns selbst kümmern müssen. Und wir brauchen auch Module, kann ja jeder für sich tatsächlich auch Gott sei Dank selber erfinden, die einem gut tun und die aber auch eingehalten werden. Und das klingt so absurd. Geh doch auch mal wieder deine Freunde besuchen. Weil, wenn man so ehrlich ist, wann hat man sich den Luxus gegönnt? Das letzte Mal, wann war es das letzte Mal, dass du mit einem besten Freund Abendessen warst, dich festgequatscht hast und nachts um 1 nach Hause gekommen bist?
Und ohne Handy am Tisch.
Ja.
Weil das ist ja auch nochmal eine Herausforderung.
Ja. Ne?
Also das war ja, da gab es ja diese Memes damals, die ja leider eigentlich zum einen natürlich zum Lachen anregen sollen, aber eigentlich auch trist sind. Nach Corona, wo man sich ja dann eben nicht sehen konnte und auf einmal dann, hey, jetzt sehen wir uns alle wieder. Und dann gab es diese Memes, wo dann alle an einem Tisch sitzen, alle gucken aufs Handy. Das ist gar nicht so abwegig, das sieht man schon sehr oft. Also das ist
total immer ein Restaurant. Ja,
ja. Ja, eben. Und das ist auch halt etwas, wir müssen, weil wir werden in sehr, sehr naher Zukunft, das ist gar nicht so weit weg, wir haben ja bei der Folge des Feeling Good Codes letzte Woche, hatte ich ja im Grunde als ersten Punkt direkt, dass ich mir letztendlich versuche, eine bessere Realität vorzustellen. Also idealerweise auch versuche, mit Informationen, die wirklich zur freien Verfügung sind, die man lesen kann, die man recherchieren kann, so ein bisschen auch die Zukunft vorzustellen. Und zwar aus mehreren Gesichtspunkten natürlich, um mich einfach so ein bisschen auch darauf vorzubereiten, weil der Steve Jobs hat das mal damals bei der Implementierung vom iPhone gesagt, als viele gesagt haben, ey, das wird keine Sau nutzen. Das ist völliger Bullshit, was wir da entwickeln. Und Steve Jobs dann gesagt hat, is a trend becoming too obvious? You are too late. Deshalb versuche ich halt einfach Trends so ein bisschen vorwegzunehmen in meiner Gedankenwelt. Ehrlich gesagt natürlich auch in meiner Investoren-Gedankenwelt natürlich. Ja. Aber sehr spannend übrigens. Und wir werden in sehr, sehr naher Zukunft für einige Dinge unfassbar viel freie Zeiträume schaffen können, weil wir über kurz oder lang, und zwar jeder, persönliche, virtuelle oder digitale Assistenten haben werden. So, das heißt, ChatGPT, ich gehe noch weiter zurück, ChatGPT ist ja aktuell erst seit Oktober, November letzten Jahres. Nehmen wir Siri, nehmen wir Alexa. Das sind persönliche Assistenten. Also ich finde es immer noch ein bisschen albern, neben der Kaffeemaschine zu stehen und zu sagen, Alexa, mach die Kaffeemaschine an. Also ich persönlich finde das komisch, weil ich brauche ja nur das Ding andrücken. Aber genau diese Art von Assistent werden wir eigentlich also für alles haben. Und diese Assistenten werden uns irgendwann besser kennen als jeder andere Mensch. Weil die Maschine, die KI, um mal das en vogue Wort schlechthin oder die en vogue Abkürzung schlechthin in den Mund zu nehmen, die wird sich anpassen, die wird vorhersehen, die wird antizipieren in einer Art und Weise, wie wir das von einem Menschen nie erwarten können, weil die KI immer wieder lernt. Das heißt, da werden uns Sachen abgenommen, die uns jetzt unheimlich viel Zeit kosten. Und wir werden unheimlich viel auf einmal an Zeitressourcen zur Verfügung haben. Und dann ist die Frage, sind wir dem vom Kopf her, vom geistigen, mach mal halblang Kopf her, sind wir dem gewachsen, mit dieser Zeit das Bestmögliche anzustellen? Weil bei aller Technisierung, bei aller KI-Revolution, die uns bevorsteht, ist immer noch die größte Ressource und wertvollste Ressource, die der Planet zu bieten hat, ist immer noch der Mensch. Und deshalb wird es unheimlich wichtig sein, in die Interaktion zu kommen. Es gab vor kurzem eine Studie der Oxford University unter den Studenten, wie viele denn davon ChatGPT nutzen würden. 90%. Das heißt, es findet jetzt schon auf universitärer Ebene eine Kommunikation statt zwischen einem Menschen und, ich sage jetzt mal, der Maschine oder der KI. Ich fände es viel toller, wenn die Oxford University irgendwann mal sagen würde, wir haben in den letzten 10 Jahren die Interaktion unter den Studierenden erhöht. So, solange aber das System darauf aufgebaut ist, dass es immer darum geht, wer ist der Größte, Stärkste, Cleverste, Beste, Schönste, Sexieste, ist es natürlich so, dass man als Einzelgängertum scheinbar besser fährt. Aber wir müssen eigentlich in den Team Spirit zurückkommen. Wir müssen uns an den Tisch setzen, wir müssen zusammen agieren. Und das wird umso wichtiger sein, weil wir irgendwann wirklich viel Zeit haben werden.
Total, aber ich finde, ich verstehe diese ganze Diskussion sowieso nur so mittel, weil du hast es angesprochen, die sogenannten Helferlein, die ja eigentlich auch dazu führen sollen oder die uns helfen sollen, um mal halblang zu machen, die sind ja längst da. Also die sogenannte KI, die ist ja so uralt eigentlich wie nur irgendwas. Ja. Du kannst im Grunde genommen ja eigentlich auch anfangen und kannst sagen, wie lange nutzt du schon Google Maps?
Ja.
Also, es ist ja schon überall längst angekommen. Algorithmen Absolut. Haben nichts anderes als KI im Hintergrund, damit sie dich auch zum nächsten Kauf verführen und dir Dinge anbieten. Das ist im Grunde genommen, leben wir längst in einer KI-Welt, die natürlich auch höchst manipulativ ist, die auch vertriebsgetrieben ist, whatever, you name it. Aber auch selbst, wenn man noch weiter zurückguckt, die ersten Navigationssysteme.
Ja.
Du hast deinen Assistenten, du hast nämlich einen Fahrassistenten, die sagt dir, du hörst als Mensch letztendlich auch eine Männer-Frauen-Stimme, je nachdem, wie du es einstellst, der dir sagt, fahr links rum, fahr rechts rum. Ja. Du guckst nicht mehr auf Straßen. Du guckst nicht mehr auf Straßennamen, sondern du lässt dich leiten.
Vor allem, du guckst nicht mehr auf Straßenkarten. Ich meine, du hast doch früher, du hast die Karte rechts, also Beifahrer oder Beifahrerin, der hatte eine riesen Karte auf dem Schoß.
Ja, klar.
Also allein die sich daran zurückerinnern, und es gibt ja tausend andere Beispiele, aber das ist ein sehr schönes Beispiel, wie viel Zeit uns das eigentlich ermöglicht hat. Ne, man muss nicht vorher die Routen planen, man muss nicht dieses und jenes und Schatz, guck doch nochmal auf den Plan, ist das richtig und so weiter und so fort. Wir geben einfach die Adresse ein und dann fahren wir los.
Ja, aber das, ja, Entschuldigung.
Bitte. Nein, ich werde fertig.
Nee, es geht vor allen Dingen was verloren. Also guck mal, wir beide sind garantiert genauso nämlich in Urlaub gefahren. Also es klingt so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, aber es ist noch nicht so lange her. So sind wir in den Urlaub gefahren.
Nein.
Mit der Karte. Ja. Mutti hat die Karte gelesen, Vater hat sich aufgeregt, weil sie sie nicht richtig gelesen hat. Dann ist Mutti gefahren und die hat sich aufgeregt, weil die Karte nicht richtig gelesen hat. War ein Riesenspaß. Und war aber selbstbestimmt. So. Auch falsch zu fahren war selbstbestimmt.
So und ist es.
Das hatte übrigens auch mit ganz viel mit mach mal halblang zu tun.
Ja.
Weil man einfach gesagt hat, naja, wir haben Urlaub und schon die Fahrt, und das ist ja krass, schon die Fahrt in den Urlaub war Urlaub. Und auch da hat man schon halblang gemacht. Und ich will jetzt nicht sagen, also ich bin der Letzte, der allerletzte, der sagt, früher war alles besser. Aber ich habe auch große Sorge, dass wir in einen Prozess reinkommen, der immer irrer wird, einfach nur um halblang machen zu können. Also ob das jetzt Thema Wellness und Gesundheit ist, 105 Milliarden ist, oder ob es KI ist, so wie du gesagt hast, so dass wir einfach nicht mehr so viel, guck mal Journalisten an, die müssen, war in Redaktionen müssen so und so viele Texte geschrieben werden. Kann ChatGPT, kann KI, wunderbar. Das heißt also, man braucht auch nicht mehr 20 Redakteure, man braucht 2, die schreiben noch ein bisschen was und den Rest macht alles die künstliche Intelligenz. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, was hat das noch mit Journalismus zu tun? Ja, aber was hat das letztendlich einfach auch, kannst du in andere Bereiche auch reingucken, hat das noch irgendwie einen Sinn, einen Job zu erlernen, wenn es KI gibt? Also, das ist eine philosophische Frage. Aber um wieder aufs Thema zu kommen, ich denke, dass es vielleicht auch eine mini kleine Botschaft sein kann in diesem Podcast, wenn es um dieses Thema geht, einfach mal zu sagen, schalt das doch einfach mal ab. Nimm doch mal wieder eine Karte. Ganz völlig oldschool. Oder und fahr damit mal in Urlaub. Probier das mal und guck mal, was das für ein Riesenspaß sein kann. Oder keine Ahnung. Oder anstatt dir ein teures Wellness-Hotel zu buchen, warum nicht wirklich mal einfach mal wieder mit besten Freunden mal ein paar Tage wegfahren, Handy ausschalten und mal wieder über alles Mögliche quatschen, einfach mal reden wieder. Ich glaube auch, ich sehe das, das ist wieder ein anderes großes Thema, aber ich sehe das jetzt eben gerade, weil wenn man Besuch hat und man Menschen mit Kindern kennt und dann plötzlich stellt so fest, dass selbst Kinder mit 5, 6 oder so Schwierigkeiten haben mit der Sprache. Die können teilweise nicht richtig sprechen, weil sie verkürzt aus den sozialen Netzwerken Sprache übernehmen, weil sie streckenweise gar nicht gewohnt sind, außer eine WhatsApp zu schreiben, mal ganze Sätze zu schreiben. Also es ist schon auch wirklich so, dass man sagen kann, auf vielen Ebenen und auf vielen Baustellen mach mal halblang.
Zumal es gibt ja, und das ist ja das Schöne, je jünger man ist, um sich natürlich auch weiterzuentwickeln, weil diese Thematik Lesen, Schreiben gab es ja vor kurzem, dass wir in den Grundschulen große Probleme haben mit diesen Basisskills, also Basisskills wie Lesen und Schreiben.
Ja.
Und auch da gibt es einen wunderschönen Satz, den man sich auch immer wieder einprägen sollte, wenn man der Meinung ist, dass man nicht lesen, also dass man, es gibt ja viele, die sagen, lesen mag ich nicht. Ich mag lesen nicht. Also wirklich die meisten Inhalte, die wir über Social Media bekommen, die wir von mir aus auch dann online beziehen können oder was auch immer, die entstammen alle aus Büchern. Also das hat irgendwann mal jemand niedergeschrieben und irgendwann hatte jemand die Idee dazu und dann ist das aufgegriffen worden, dann wird daraus ein Meme gemacht, ein Reel gemacht, was auch immer. Aber es ist Lesen gerade jetzt nicht nur entwicklungstechnisch, sondern Lesen ist für mich persönlich zum Beispiel ein ganz, ganz toller, obwohl sich der Begriff wahrscheinlich mit der Idee beißt, ein ganz toller Katalysator, um mal halblang zu machen. Weil du, ich mag kein Speedreading, ich suche mir auch nicht bei Blinkist irgendein Buch raus und sag, kürz mir das einfach auf 3 Seiten, weil es wird meiner Meinung nach übrigens den Schriftstellern auch nicht gerecht, nebenbei. Ja. Und ich finde einfach, es gibt so viele Informationen innerhalb eines Buchs, die du eben nicht überspringen kannst. Und es ist subjektiv. Wenn mir jemand das Buch zusammenkürzt und eine Zusammenfassung macht, ist das subjektiv aus Sicht der Person, die das gemacht hat. Und deshalb ist Lesen etwas, was unheimlich entspannen kann. Unheimlich. Weil du einfach Wort für Wort liest, du versuchst das zusammenzusetzen, du bist in einer anderen Welt. Mhm. Und es ist für mich eigentlich so mit die beste Geduldsfuge. Ich habe das ja schon mal in einer Folge erwähnt, dass man sich einfach zwischen 2 Terminen ruhig mal eine Lücke bauen sollte, eben eine dieser sogenannten Geduldsfugen, um mal Zeit für sich in dem Moment zu haben. Und wenn etwas zu lesen ist, wenn es einfach nur der Blick in die Sonne ist oder in die Pampa, spielt keine Rolle. Aber es ist halt unheimlich wichtig, dass wir diese Zeit, die wir uns über die letzten Jahre, Jahrzehnte erarbeitet haben, dass wir die produktiv nutzen und zwar produktiv für uns selbst.
So, das war das Wort zum Sonntag und wir schlagen dieses Buch einfach mal zu. Schlagen ein anderes auf. Ich mache das auf jeden Fall heute Abend, anstatt wieder am Handy rumzudaddeln, bevor ich schlafe, lese ich mal ein gutes Buch.
Ja.
Danke, Burak.
Sehr gerne. Gute Woche. Bis bald.
Ja.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.